Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Vorhin habe ich ja schon mit Hubert ein bisschen geredet und gesagt, dass so unser Schwerpunkt jetzt in diesem Frühjahr-Sommer-Zeitraum eigentlich so ein fortgeschrittenes Thema ist. Und dass es deswegen keinen Sinn macht, zu schauen, dass noch ein paar Leute dazukommen. Weil ich denke, wir haben jetzt gemeinsam ein bestimmtes Niveau erreicht, wo sehr, sehr viele Vorkenntnisse da sind und wo man jetzt, denke ich, einen Schritt weitergehen kann, also auch in der Theorie. Und ich möchte vielleicht zum Einstieg so einen Rundumschlag machen, was wir alles schon kennen, um dann daran anzuknüpfen, was das Neue dabei ist, was ich vorstellen möchte. Wenn ihr euch erinnert, dieses Buch ist ja in drei Teile eigentlich gegliedert. Das heißt, der erste Teil sind Texte aus dem Pali-Kanon. Und das ist die Lehre, die gesagt wird, dass sie der Lehre des historischen Buddha am nächsten kommt. Und der historische Buddha hat so 5. bis 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gelebt. Und die meisten Texte oder ein Kernkonzept dieser Texte ist der achtfache Pfad. Jetzt kann man diskutieren, ob Pfad der richtige Begriff dafür ist. Im Pali wird der Begriff Marga benutzt und Marga heißt wörtlich Pfad. Also insofern ist der Begriff, die deutsche Übersetzung, durchaus passend. Jetzt ist nur die Frage, ob diese 8 Aspekte, also des achtfachen Pfades, ob man sich das so vorstellen muss, dass man erst den ersten Aspekt und dann kommt der zweite Aspekt, dann kommt der dritte und der vierte, oder ob es nicht eher ein Netzwerk ist und dass dieses Netzwerk die verschiedenen Aspekte des Pfades beschreibt. Also das wären zwei Verständnisebenen, wo man sich mal drüber nachdenken kann, wie ist das eigentlich gemeint. Also zum besseren Verständnis sage ich vielleicht nochmal die 8 Pfadglieder. Also das erste ist die richtige Sichtweise oder rechte Sichtweise. Das zweite ist, ich übersetze es meistens mit der rechten Motivation. Alte Übersetzungen sind die rechte Gesinnung, also die richtige innere Einstellung ist damit gemeint. Dann kommt die rechte Rede, dann kommt das rechte Handeln, dann kommt der rechte Lebensunterhalt. Und die ersten zwei Pfadglieder werden in der Regel dem Bereich Weisheit zugeordnet. Die rechte Rede, das rechte Handeln und der rechte Lebenserwerb werden dem Bereich ethisches Handeln zugeordnet oder Ethik. Und die letzten drei Pfadglieder sind also rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Und die werden dem Bereich Meditation zugeordnet. In den ersten Übersetzungen des Pali-Kanons, also so beginnen vielleicht mit Neumann um 1900, Pi mal Daumen, war so ein Verständnis, was sich eigentlich die ersten 50 Jahre durchgezogen hat, also bis Mitte des 20. Jahrhunderts, dass das so eine Stufenfolge ist. Jetzt in den letzten Jahren ist man, also zumindest in meinem Verständnis, aber ich glaube, viele Lehrer haben jetzt eher eine Idee, dass das verschiedene Aspekte der Schulung sind, die durchaus gleichzeitig passieren können. Das heißt, wir können durchaus auf der Ebene rechte Rede arbeiten, plus gleichzeitig schauen, dass unser Lebenserwerb ethisch ist. Ja, also wenn ihr euch erinnert, also da viel drunter, also keine Waffenverkäufe, keine Drogenverkäufe, nichts mit Prostitution zu tun zu haben, keine Tiere töten, also solche ganz konkreten Vorgaben. Gleichzeitig können wir meditieren und wir können uns natürlich auch kognitiv ein bisschen mit der Lehre beschäftigen. Und wir können schauen, dass wir die richtige Einstellung auch haben. Das heißt, diese 8 Aspekte des achtfachen Pfades sind in meinem Verständnis 8 Aspekte unseres aktuellen Trainings und keine Reihenfolge. So, das heißt, man kann beim Fortschreiten jeder dieser Aspekte vertiefen. Das wäre so mein Verständnis. Aber was bleibt, es ist immer noch dieses Verständnis, dass ich von Punkt A zu Punkt B komme. Dieses Verständnis zieht sich eigentlich durch den gesamten Pali-Kanon durch. Dann nach 400 Jahren, Pi mal Daumen, also so 100 vor, 100 nach unserer Zeitrechnung, sind Texte aufgetaucht, die also mit dem Konzept der zweifachen Wahrheit gearbeitet haben oder der zweifachen Sichtweise. Und zwar einerseits die relative Sichtweise, also dualistisch, also so dieses Konzept, wie wir es im Pali-Kanon finden. Das heißt, ich gehe von Punkt A, mache ich etwas, um zu Punkt B zu kommen. Und gleichzeitig aber haben diese Texte auch diese Perspektive der Meditationserfahrung mit beschrieben. Also, wie fühlt es sich denn an oder was erlebe ich denn, wenn ich sozusagen vollkommen in mir zentriert bin? Und diese Texte nannten sich Prajnaparamita-Texte. Und da gibt es ganz, ganz viele Texte. Aber der wesentliche Punkt ist, dass in diesen Texten immer beide Aspekte zusammenkommen. Sprich, beide Aspekte, also die relative Sichtweise als auch die absolute Sichtweise, sind zwei Seiten einer Medaille. Die gehören zusammen. Und das war in der Entwicklung von buddhistischen Ideen ein neuer Schritt. Diese Richtung hat sich dann noch abgegrenzt zu den älteren Richtungen, wobei das alles Mönchsdiskussionen waren und sie nannte sich dann Mahayana. Und ein Strang innerhalb dieses Mahayana, der jetzt sehr stark die Meditation betonte, ist dann also bis nach China gekommen, also 500 nach unserer Zeitrechnung, also Pi mal Daumen 900 Jahre nach dem Tod von Buddha, ja, also so ziemliche Zeitdimension eigentlich. Und das ist so ein Marker mit dem Begründer des Zen-Buddhismus in China, Bodhidharma war das, war eigentlich ein indischer Meditationslehrer. Und in China nannte man den Zen-Buddhismus Jan-Buddhismus. Und die haben sozusagen, so wird es zumindest gelehrt, schwerpunktmäßig die Meditationspraxis im Vordergrund gehabt. Und die Texte, die sie produziert haben, waren eine Verbindung zwischen der dort bestehenden Religion, also des Daoismus, mit diesem indischen Verständnis von Meditation. Und die haben sehr stark diesen non-dualen Aspekt beschrieben. Das heißt also nicht so stark, dass ich von A nach B komme, sondern dass, wenn ich meditiere, dann bin ich schon da, wo ich hin will. Also ich benutze nicht Meditation, um irgendwo hinzukommen, sondern ich benutze Meditation, um einfach im Hier und Jetzt da zu sein. John Kabat-Zinn benutzt oft diesen Ausspruch, nowhere to go, nothing to do. Also es gibt nirgends, wo ich hin will und es gibt eigentlich nichts zu tun. Und das ist eine Beschreibung der Praxis aus der Perspektive der Meditation. Immer voraussetzend, dass die andere Seite davon natürlich ein stufenweises Fortschreiten ist und Vertiefen der einzelnen Aspekte. Ja, das heißt, das darf man nicht voneinander trennen. Diese relative Sicht, wo es unterschiedliche Aspekte gibt, wo es den Aspekt Einsicht gibt, den Aspekt Ethik, den Aspekt Meditation. Und dann die andere Sichtweise ist, was passiert, wenn ich meditiere? Das ist ganz wesentlich, dass beide Punkte zusammengehören. Weil wenn man nur diesen non-dualen Aspekt sieht, also es gibt eigentlich nichts zu tun und ich muss nichts machen und ich bin schon da, ohne das, was mit dran hängt, also Vertiefung in Ethik, Vertiefung in Meditation, dann kann das sehr, sehr schräg werden. Weil dann kann man sich einsuggerieren, man ist schon irgendwo, wo man eigentlich noch gar nicht ist. Das ist, also das muss man immer mitdenken, wenn man diese Art von Texte, sich mit diesen Art von Texten beschäftigt. Historisch, und das wären dann die Texte, die ich jetzt so immer wieder mal einen Teil aus dieser Tradition vorlesen werde oder mitbringen werde. Es gab jetzt historisch, als der Buddhismus nach Tibet kam, also ab dem 8. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung, Pi mal Daumen, also es gab so eine 400 Jahre Periode, die hat also ab dem 8. Jahrhundert angefangen bis zum 12. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung, gab es so eine Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Traditionen. Und es gab ein berühmtes Streitgespräch zwischen einem chinesischen Zen-Meister und einem indischen Lehrer. Und der indische Lehrer hat eher diesen stufenweisen Pfad präferiert. Der chinesische Zen-Meister hat eher dieses plötzliche, wir sind eigentlich schon da, Aspekt im Vordergrund gesehen. Und der tibetische König wusste nicht so genau, welche dieser Traditionen er jetzt nach Tibet einladen möchte. Und da gab es dann halt so ein Streitgespräch. Und aus der Perspektive der Gewinner hat dieser indische Ansatz des stufenweisen Fortschreitens gewonnen. Und daraufhin wurden also die Zen-Leute aus Tibet eigentlich rausgeschmissen, und der ganze tibetische Buddhismus besteht eigentlich aus unterschiedlichen Systemen von stufenweisen Fortschreiten. Das heißt, die haben ein sehr differenziertes System von unterschiedlichen Praxen, die alle aufeinander aufbauen. Und da gibt es eine eigene Literatur, wo diese ganzen Stufen beschrieben werden. Diese Literatur nennt sich Lamrin-Literatur und bedeutet nichts anderes als stufenweises Fortschreiten. Und wenn ihr euch erinnert, findet ihr auch hier in dem Text, also in dem Buch, also diese Anfangsübungen, das ist das Nöndo, also wo wir teilweise auch schon Visualisationen daraus gemacht haben. Also es gibt eine Visualisation mit Zuflucht, es gibt eine Visualisation zu also dem Erleuchtungsbewusstsein, dann gibt es eine Visualisation also zu Vajrasattva und also so verschiedene Übungen. Und in Tibet war die Tradition die, dass man jede dieser Übungen 100.000 Mal wiederholen musste, und dann hat man diesen Nöntro-Zyklus abgeschlossen. Das waren insgesamt 5 Übungen, jede dieser Übungen 100.000 Mal. Dafür hatte man so eine Mala, so eine Perlenkette mit 108 Perlen, und damit hat man dann gezählt. Das war die erste Stufe. Die zweite Stufe war dann, dass man dann von seinem Lehrer eine Meditationsgottheit bekommen hat, ist falsch ausgedrückt. Also eine Technik, die mit einer Meditationsgottheit gearbeitet hat, sprich mit also einer Visualisation. Und die Visualisation funktioniert auch eigentlich nach einem sehr ähnlichen Schema. Das heißt, die Meditationsgottheit ist ein komischer Begriff dafür. Also der tibetische Begriff ist Yidam. Und das bedeutet nichts anderes, dass ich eine bestimmte Buddha-Qualität, zum Beispiel Mitgefühl, mir als Person im Raum vorstelle, visualisiere. Das ist ikonografisch ganz fix festgelegt, wie die Figur dann auszusehen hat. Aber der entscheidende Punkt ist, also nachdem ich Zuflucht, also gibt es dann so einleitende Techniken, und dann die Hauptpraxis besteht darin, dass ich dann diese Figur, zum Beispiel Avalokiteshvara, also Mitgefühl, im Raum vor mir visualisiere. Immer wissend, dass es meine Projektion ist. Und dann im nächsten Schritt eins werde mit dieser Qualität. Das heißt, dass ich einfach davon ausgehe, dass ich schon dieses Mitgefühl bin, und zwar jetzt. Und dann löse ich die ganze Meditation in der Weise auf, dass ich sozusagen sämtliche Vorstellungen auflöse und dann eigentlich nur noch im Einssein verweile. Und das ist dieser typische Zyklus von diesen Yidam-Meditationen. Also das heißt, ich visualisiere eine Qualität in Form einer Meditationsgottheit oder eines Yidams, werde dann eins mit dieser Qualität, manifestiere die Qualität und löse dann sämtliche Vorstellungen auf und verweile nur noch im Hier und Jetzt eigentlich, also im Einssein. Ja, und dann gibt es da ganz viele Rituale, was man da noch ausschmücken kann. Diese Visualisationen können mehrere Stunden dauern, sind also ganz unterschiedlich komponiert worden, aber der Ablauf ist immer dasselbe. Und wenn man das einige Jahre gemacht hat und das Erfolgskriterium, dass man wirklich diese Qualität manifestiert hat, ist, dass man Visionen von dieser Gottheit bekommt. Dass man sozusagen so eins mit dieser Qualität ist, dass man also wirklich im Alltag auch diese Qualität umsetzen kann oder umsetzt. Also zum Beispiel das Mitgefühl. Und wenn man dann also Visionen, und das hat sich ja alles so auf zwischen 3.000 und 4.000 Höhenmeter abgespielt. 3.000 Meter, so. Das ist so das Plateau, also die Hochebene in Tibet. Da ist die Luft auch schon ziemlich dünn. Und wenn man dann also ein bisschen in irgendeiner Höhle meditiert oder so, kann ich mir vorstellen, dass man da relativ gut Visionen bekommt von allen möglichen Dingen. Das war auf jeden Fall das Erfolgskriterium. Und in der Regel hat man also verschiedene Qualitäten visualisiert. Also da gibt es dann fixe Zyklen, wo also die einzelnen Gottheiten dann vorkommen. Das kann man dann auch individualisieren, also wo man selbst sozusagen stärkeren Bezug hat. Und das war die zweite Phase, klassischerweise in diesem stufenweisen Fortschreiten. Und die dritte Phase waren Teachings, also Lehren von Non-Duality. Ja? Und diese Lehren sind nur von Lehrer zu Schüler übertragen worden. Früher gab es eigentlich kaum Texte. Und in Tibet ist es so gewesen, dass man Texte nur mit Erlaubnis des Lehrers lesen durfte. Also man brauchte immer eine sogenannte Textübertragung. Erstens gab es keine Bücher in Tibet, sondern es gab nur diesen Blockdruck. Und dieser Blockdruck hat in der Weise funktioniert, dass große Klöster hatten die Holzdruckstöcke. Ja, also das war so reingeschnitzt. Und erstens musstest du ziemlich einiges Geld haben, um das Papier dir zu besorgen. Und dann musstest du die Erlaubnis haben, dass du davon einen Abzug bekommst, von diesem Text. Und den hast du nur dann gekriegt, wenn du von deinem Lehrer die Erlaubnis bekommen hast. Und die hast du dann bekommen, wenn dein Lehrer entschieden hat, du bist jetzt so weit, dass du diesen Text lesen darfst. Und das war mit den Praxen genauso. Das heißt, all diese Visualisierungspraxen wurden immer nur oder konnte man nur praktizieren nach einer Übertragung des Lehrers, sprich der Erlaubnis des Lehrers, dass er das sozusagen dir übertragen hat. Also das war sehr formalistisch und deswegen war das Lernsystem eigentlich, dass diese Texte auswendig gelernt wurden. Erstens, weil die immer auf Tour waren und nicht jede Menge Bücher mitschleppen konnten, aber auch, weil einfach diese Buchkultur nicht so verbreitet war wie bei uns, dass man also im Internet ein Buch bestellt und schon kriegt man das in 3 Tagen oder so. Das war ein bisschen eine andere Tradition. Und diese non-dualen oder nicht-dualen Traditionen gibt es 2 Hauptströmungen, die sich aber inhaltlich eigentlich sehr ähnlich sind, nur aus unterschiedlichen buddhistischen Traditionen innerhalb von Tibet kommen. Ja? Also es gibt in Tibet gibt's 4 große Schulen. Weiß ich nicht, ob ich die noch zusammenkriege. Die älteste Schule ist die Nyingma-Schule. Die Dann kommen die Sakyas, dann kommen die Gelugs, das ist die Schule, wo der Dalai Lama dazugehört. Und Nummer vier sind die Kachis. Das sind die großen Traditionen innerhalb von Tibet. Und die Nyingma-Schule, bei denen hieß die non-dualen Lehren Dzogchen. Bei den anderen drei großen Traditionen hießen die non-dualen Lehren Mahamudra, das große Siegel. Inhaltlich sind sie aber genau das Gleiche. Ja? Und die Texte, die ich vorlese, kommen aus der Tradition des Dzogchen sozusagen. Und das Buch, was ich das letzte Mal ja erwähnt habe, wo ich mich an den Titel nicht mehr erinnern konnte, ist dieses Buch hier, also der Buddha im Inneren heißt es, und das ist von Nyosha Kempo. Das ist der letzte Leben oder einer der letzten lebenden hohen Würdenträger, der diese Dzogchen-Linien gehalten hat. Und der ist vor, boah, ich weiß nicht, wann der gestorben ist, also 15 Jahre, Pi mal Daumen, nehme ich mal an. Und ein anderer Lehrer, der vielleicht auch bekannt ist, zumindest ganz wichtig auch für den Westen, war Dilgo Khyentse. Das war das Oberhaupt der Nyingma-Schule. Und ihr könnt euch ja vielleicht hier noch an diese Decke erinnern. Diese Decke ist von Dilgo Khyentse gesegnet worden. So, also sie ist schon über 20 Jahre alt, da hat er noch gelebt und auf einem großen Retreat hat er diese Decke gesegnet und von einer guten Freundin habe ich diese Decke geschenkt bekommen. So, und Dilgo Khyentse, von ihm gibt es einen Ausspruch, wo er gesagt hat, dass im Westen wahrscheinlich die non-dualen Lehren das passendste Instrument sind. So, das ist so ein bisschen dieser Rahmen. Jetzt gibt es aber natürlich auch in anderen buddhistischen Richtungen non-duale Lehren und die bekannteste andere Richtung von non-dualen Lehren ist der Zen-Buddhismus. Und die sind sozusagen, die haben diesen ganzen riesigen Vorspann an stufenweisen Entwicklungsschritten nicht. Sondern die fangen sofort an mit der non-dualen Lehre. Die Inhalte sind genau die gleichen, aber der Zugang ist ein anderer. Das ist so ein bisschen dieser theoretische, historische Rahmen, in dem wir uns befinden. Ist das so nachvollziehbar? Gut. Dann würde ich vielleicht einen Text kurz vorlesen, damit ihr so ein bisschen eine Idee habt. Und er zitiert immer, also berühmte Lehrer eigentlich. Das ist so eine Art von Lehrtradition im tibetischen Buddhismus, dass man sich immer wieder auf ältere Texte bezieht und die dann interpretiert. Und wir machen das genauso. Also ich habe jetzt nur zufällig einen Text herausgesucht, um so ein bisschen um zu verdeutlichen, wie diese Texte funktionieren. Ausarbeiten oder untersuchen ist nichts anderes als weitere Begriffe hinzuzufügen. Also man könnte sagen, mit Hilfe von Grübeln kommen wir nicht weiter. Mit Hilfe von dualistischem Denken kommen wir auch nicht weiter. Sich bemühen oder kultivieren heißt bloß, sich zu verausgaben. Also je mehr ich mich anstrenge, irgendetwas erreichen zu wollen, desto frustrierter werde ich oder desto mehr verausgabe ich mich. Ist damit in meinem Verständnis gemeint. Sich konzentrieren oder meditieren ist nicht mehr als eine Falle weiterer Verstrickungen. Also je mehr ich versuche, mich zu konzentrieren, je mehr ich versuche, wirklich irgendetwas erreichen zu wollen, bin ich wieder auf diesem dualistischen Trip. Und zwar bin ich wieder in dieser Vorstellung, mir fehlt noch irgendetwas. Ja, ich brauche noch was, um glücklich zu sein. Und das ist die Verstrickung. Da bin ich sozusagen wieder in meinen Gedanken gefangen und habe vergessen, dass eigentlich schon alles da ist. Mögen diese unbefriedigenden Erfindungen von innen her abgeschnitten werden. Und das ist der entscheidende Satz bei diesem kurzen Gedicht. Das heißt, von innen her, wenn ich meditiere und sitze, und zwar in meinem Schwerpunkt, mit dem Verständnis, dass ich nichts zu erreichen habe, dass ich nichts tun brauche, sondern alles schon da ist, dann bin ich nicht mehr in diesen Gedanken verstrickt, ich muss noch irgendwas haben. Das heißt, die Lösung besteht sozusagen von innen heraus, die Dinge anzugehen. Und das meint diese non-duale Verständnis. Also nicht über das Grübeln oder über das Denken zu irgendwo hinzukommen, sondern einfach da zu sein. Und das Hilfsmittel, wo wir das immer wieder in Anführungszeichen jetzt üben, ist die Meditation. Also einfach präsent, wach da zu sein, im Schwerpunkt zu sein. Und die Meditation ist in der Weise eine Übung, dass sie uns hilft, uns daran zu erinnern, wie wir auch den Alltag üben können oder managen können. Dass wir im Alltag genauso versuchen, mit dem da zu sein, was im Moment da ist und uns nicht in diesen Verstrickungen unserer Begriffe, unserer Gedanken verlieren. Das ist sozusagen der Alltag. Ja. Deswegen ist die formale Praxis ist sozusagen die Basis, aber nicht in der Weise, dass ich damit irgendwo hinkommen möchte, sondern eher als eine Art von Erinnerungshilfe, worum es eigentlich geht, damit ich im Alltag die Dinge dann auch in der Weise umsetzen kann. Das ist, ja. Soll ich nochmal den ganzen Text vorlesen? Im ganzen Stück, oder? Also ich finde, ich muss mal schauen, wer das übersetzt hat. Wer hat das übersetzt? Na, Stefan Schumacher. Stefan Schumacher ist, also das ist so in dieser Übersetzungskultur einer der, also der übersetzt schon sehr lange. Und er selbst praktiziert sehr intensiv Zen-Buddhismus, hat auch angefangen, Zen-Bücher zu übersetzen und ist dann nach Frankreich gezogen und hat dann mit tibetischen Lehrern gearbeitet und hat dann begonnen, also tibetische Bücher zu übersetzen, wobei er meistens aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Das ist so ein bisschen ein Manko, aber er weiß zumindest, worum es geht. Also er kann sozusagen aus der eigenen Erfahrung her übersetzen. Und das ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal bei der Übersetzung von buddhistischen Büchern, dass man wirklich einen eigenen Erfahrungshorizont hat, dass man weiß, was damit gemeint ist. Also ich lese nochmal vor. Ausarbeiten oder untersuchen ist nichts anderes, als weitere Begriffe hinzuzufügen. Sich bemühen oder kultivieren heißt bloß, sich zu verausgaben. Sich konzentrieren oder meditieren ist nicht mehr als eine Fülle weiterer Verstrickungen. Mögen diese unbefriedigenden Erfindungen von innen her abgeschnitten werden.